Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 16. Juni. Die Welt ist ein Global Village, ein globales Dorf. Egal, an welchem Ort etwas passiert, man hört es auf der ganzen Welt wie eine Stammestrommel. Eine Prinzessin heiratet in England, ein Erdbeben ereignet sich in Nordafrika, ein Hollywoodstar betrinkt sich. Bum, bum, bum.
The world is now like a continually sounding tribal drum, where everybody gets the message all the time. A princess gets married in England, and boom, boom, boom go the drums. We all hear about it. An earthquake in North Africa, a Hollywood star gets drunk, away go the drums again.
Sagte vor gut 60 Jahren Marshall McLuhan, ein berühmter Medientheoretiker seiner Zeit, der eben genau jenen Begriff vom Global Village geprägt hat. Noch vor Erfindung des Internets. Die neuen Medien, von denen er sprach, waren Radio und Fernsehen, für uns heute dann das Internet. Und diese neuen Medien würden die vielen Vereinzelten zu einem kleinen Ganzen zusammenfügen. Allerdings zeigt sich im Jahr 2021, dass der Begriff des Global Village nicht allzu viel taugt, um unsere Wirklichkeit zu erfassen. Die Welt ist kein Dorf mehr, sondern eine Ansammlung von um sich selbst kreisenden Zentralgestirnen. Die Autokratien und Diktaturen der Welt schotten sich immer weiter ab. Jeder spricht nur noch zu den eigenen Leuten aus der eigenen Galaxie. Die anderen Sonnensysteme werden ausgeblendet, die Welt als Echokammer. Wladimir Putin, der starke Mann aus Russland, trifft heute Joe Biden, Präsident der USA. Der hatte ihn neulich indirekt einen Killer genannt. Putin selbst ließ den Führer der Opposition, Alexei Nawalny, inhaftieren. In einem Interview mit NBC verweigerte er es, den Namen des Inhaftierten zu nennen. Und er weigerte sich auch dessen, Überleben im russischen Staatsgefängnis zu garantieren. Auf den Hinweis, dass die Leute das doch bemerken würden, reagiert Putin mit demonstrativer Gleichgültigkeit.
His name is Alexei Navalny. People will know that you weren't prepared to say that he would leave prison alive.
Послушайте меня внимательно. Послушайте меня внимательно. Значит, его могут называть как угодно.
Putin sendet diese harten Worte nicht an Joe Biden und die Welt. Die Botschaft geht nach innen, an das russische Volk. Putin zeigt Härte bis tief hinein in die Inhumanität. Auch sein Freund Alexander Lukaschenko aus Belarus, der einen Oppositionellen festsetzt, indem er einen Linienflug unter falschen Vorgaben nach Minsk umleitete, sagte im Parlament, die Feinde außerhalb und innerhalb des Landes hätten ihre Methoden des Angriffs auf den belarussischen Staat verändert. Sie hätten Grenzen der Moral und der Vernunft überschritten. Das alles sei ein hybrider Informationskrieg. Der Diktator kommuniziert hier nicht mit Ihnen oder mit mir oder den anderen im globalen Dorf. Er spricht mit der eigenen kleinen Galaxie namens Belarus und den dort lebenden Menschen. Vor allem denen im Sicherheitsapparat will er ein gutes Gefühl geben. Aber auch Joe Biden handelt nach diesem Prinzip. Vor amerikanischen Militärs kündigte er an, dass er dem Wladimir Putin bei seinem Besuch mal eine richtig deutliche Ansage machen werde.
This is my first overseas trip as President of the United States. I'm heading to the G7, then to the NATO ministerial and then to meet with Mr. Putin to let him know what I want him to know. And at every point along the way, we're going to make it clear that the United States is back. And democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future.
Fazit: Statt einem großen Wir gibt es überall auf dieser Welt viele Ichs. Gesucht wird das Trennende und nicht das Gemeinsame. Man kann gespannt sein, zu wem Joe Biden spricht, wenn er heute auf Putin trifft. Und umgekehrt, an wen Putin sich eigentlich wendet. Schauen die beiden wieder nur durch den anderen hindurch auf ihr heimisches Publikum? Oder findet doch noch das statt, was man früher einen Dialog nannte? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Leslie Mandoki ist eine musikalische Instanz. Und wie er gleich im Interview zeigt, ein Freund der Freiheit.
Diese Freiheit, die für zu viele schon zu selbstverständlich geworden ist, das kommt nicht durch den Wasserhahn. Das müssen wir täglich wieder aufs Neue erkämpfen. Dass diese Freiheit auch für immer in Stein gemeißelt ist, nicht nur für uns in Deutschland, sondern gesamtes Europa.
Außerdem der Vize-Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski, spricht über eine leise, aber womöglich doch sehr effektive Art, den Bundestagswahlkampf von außen zu beeinflussen. Nämlich durch das Verbreiten von Falschinformationen. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York hat alle Neuigkeiten rund um Boeing, Airbus und Lufthansa für Sie. Und wir sprechen über die Dienstwagen unserer Minister. Und wir sprechen auch über die sehr, sehr originelle Idee, den Urlaub deutlich zu verkürzen, um eine Steuererhöhung zu vermeiden.
We are living in a divided society. We are living in a divided world. We are living in a gap. We are living in echo chambers and news bubbles. This is our comfort zone. But we are losing touch with humanity. Can music be the answer? Yes. Music is the answer.
Das ist die Stimme des Musikers Leslie Mandoki. Vielen bekannt als tanzendes und singendes Mitglied der mittlerweile aufgelösten Schlagerkultband Genghis Khan. Die Wurzeln des 1975 aus Ungarn geflüchteten Musikers liegen allerdings musikalisch und auch geistig deutlich tiefer. Der Ausflug ins etwas derbere deutsche Schlagermetier, eine Jugendsünde. Mandoki liebt den Jazz und den echten Rock'n'Roll. Und wie wir gerade auch eingangs gehört haben, hat Leslie Mandoki eine Botschaft. Eine Botschaft, die er über die Musik verbreiten und dann auch verbreitern möchte. Die Musik ist die Antwort auf viele Missstände unserer Zeit, die dieser politische Mensch ziemlich nüchtern und klar analysiert. Und er liefert die Antwort. Die Antwort Musik. Zusammen mit seinen Soulmates, ein weltweit agierendes Künstlerkollektiv, könnte man sagen, bei dem so klangvolle Namen wie Manfred Mann, Ian Anderson, Eric Burdon, Till Brönner und Peter Maffay mitmachen. Vor 2 Monaten hat Leslie Mandoki mit den Soulmates ein fast anderthalbstündiges Konzert aufgenommen, bei dem Musikgrößen aus der ganzen Welt interaktiv dazugeschaltet waren. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Stück Musik geworden, das auf YouTube schon über 500.000 Mal angeschaut wurde. Nicht nur darüber habe ich mit ihm gesprochen, sondern auch über Freiheit, über Politik und die in Mode gekommene Cancel Culture. Aber hören Sie einfach selbst. Dann sage ich einen schönen guten Morgen, Leslie Mandoki.
Wunderbar, hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank, dass ich einmal auf dem Schiff hier mitfahren darf. Normalerweise höre ich das jeden Tag.
Aber es ist nicht dein erster Besuch bei uns. Aber jetzt, wo die Pandemie sich dem Ende nähert, habe ich das Gefühl, du wirkst befreiter.
Natürlich, aber ich habe während der ganzen Pandemiezeit immer gesagt, wir Musiker haben 2 Aspekte in unser künstlerisches Leben, was sich nicht in der Quarantäne sperren lässt. Eine ist Kreativität Die andere ist die Verantwortung. Und wir hatten diese privilegierte Status, dass wir uns zurückziehen konnten in unsere eigenen Studios. Wir konnten was Kreatives schaffen. Wir konnten auch unsere Verantwortung für die Gesellschaft auch wahrnehmen. Deshalb gibt es diese Online-Konzert von uns, also wo wir sagen, okay, eine globale Krise braucht eine globale künstlerische Antwort.
And the music takes me right up to heaven. But the music sometimes hurts like hell. When this cool business all goes wrong, the lesson is learned, the message is burned. On the way back where we
Musik ist der greatest unifier. Wir spüren, dass diese Pandemie am schlimmsten hat in unserer Gesellschaft gewirkt, dass wir diese Spaltungen jetzt also auf der Oberfläche bekommen haben.
Und Einsamkeit das, natürlich.
Natürlich, also ganz, ganz schlimm. Also das ist Teil der Spaltung.
Und wenn du sagst wir, dann meinst du die Soulmates, die seit den 90er Jahren zusammen, von dir zusammen getrommelte Truppe, Udo Lindenberg, Till Brönner, alle möglichen Menschen spielen da zusammen. Aber ihr habt euch diesmal ja nicht körperlich treffen können.
Nein, also Soulmates ist eine Wertegemeinschaft und seit 30 Jahren beisammen und weil wir eben nicht zusammenkommen konnten, wir dachten aus Verantwortung unser Publikum gegenüber, wir versuchen was ganz Spezielles zu schaffen. Und deshalb haben wir aus New York, aus London, aus Los Angeles all diese ikonischen Legenden wie Ian Anderson von Jethro Tull oder John Helber von Supertramp und wir haben aber dieses Mal wegen der Pandemie auch Chinesen aus Shanghai und auch aus Beijing und auch Künstler aus Tokio, aus Moskau, aus Delhi dazu gebeten und wir haben gesagt, okay, Musik ist Antwort. Wir haben Verantwortung und wir versuchen das dahingehend wahrzunehmen, dass wir Musik gegen die Spaltung spielen. Also für die Gemeinsamkeit, für das Miteinander, dass wir wieder Stadt und Land und Alt und Jung, die ganz stark die Ost und West und Nord und Süd, die Pandemie hat uns alle auseinandergebracht.
Also klingt gut, aber hat es auch funktioniert. Die Gesellschaft wirkt ja nach dieser Pandemie auch in Europa, wenn wir an unser Land, an Deutschland, aber eben auch an Ungarn denken. Man hat das Gefühl, die Pandemie hat die Länder noch mal weiter auseinandergetrieben, auch innerhalb der Länderspaltung. Vertieft. Welche Rolle kann Musik da tatsächlich spielen? Was denkst du?
Musik kann die Brücke sein. Ich denke, das Wichtigste, dass wir den Diskurs, wenn man so will, die intellektuelle Streit auf der gemeinsamen Wertebasis, auf der gemeinsamen europäischen Wertekanon aufbauend wieder in der Mitte holen. Dass wir wieder ringen um die besten Wege raus aus der Pandemie. Die richtige Krise ist noch vor uns, weil wir haben das gesehen, der Pandemie ist so ein Charakter, das ist ein Vergrößerungsglas, tausendmal geschrieben. Und wir sehen jetzt, was alles liegen geblieben ist in der letzten Zeit. Also wer hat jetzt die beste Entwurf für die Zukunft? Wer ist generationsgerecht? Das sind die Schlüsselfragen für Europa und auch für die ganze Welt. Und Musik hat eine Schlüsselrolle, nämlich diese Brücken zu schlagen und alle miteinander zu vereinen. Also frei nach Willy Brandt, Wandel durch Annäherung. Und nur dieser Diskurs, der Streit miteinander und der Respekt gegenüber der anderen Seiten und gegenüber den Meinungen, die wir eben nicht vertreten. Und wir werden mit unserer Meinung nur dann robust durchkommen und überzeugen können, wenn wir einfach verstehen, der historische Zusammenhänge auch das andere sein.
Aber wie schaust du dann auf Cancel Culture und auf eine politische Korrektheit, die den Menschen ja vorschreiben möchte, welcher Sprachgebrauch der richtige ist, wie man sich auszudrücken hat, wenn man sich ausdrücken möchte, wie schaust du auf dieses Thema?
Ich bin sehr kritisch. Also ich bin ein freiheitsliebender Freigeist. Das war auch mein Fluchtgrund, dass ich doch erschossen werden können während meiner Flucht. Warum haben wir mit 22 unser Leben riskiert für die Freiheit? Weil wir genau kein Cancel Culture erleben wollten, sondern der Streit um die besten Argumente.
Denn der ganze Ostblock war damals Cancel Culture.
Ach, natürlich. Also wir wissen also aus eigener Biografie, was Cancel Culture ist. Also mein Band war dauernd in der Cancel Culture.
Und
also
politische Korrektheit hieß damals noch Zensur.
Und nicht nur das, sondern politisch korrekt hieß also nicht national, sondern international. Also ungarische Kultur, deutsche Kultur gibt es nicht. Also hieß es bei der Kommunismus. Gibt es im fernen Moskau, da wird gesagt, was zwischen Nordkorea und Kuba zu passieren hat. Also und das alles andere unterlag der Cancel Culture. Also deshalb, Zensur ist was Schreckliches. Also das lähmt alles, was im Leben wichtig sein kann für einen Künstler. Der Künstler muss die Freiheit haben, mit seinem Publikum diese Verantwortung wahrzunehmen, weil unsere Stimme ist nur so stark,
wie unser Publikum das mit der Liebe, mit der Zuneigung einfach uns verleiht.
Aber wie kommt es dann, dass die Entwicklung diesmal nicht von Politikern kommt, nicht von Stalinisten, sondern von Intellektuellen selber sozusagen die Zensur eingefordert wird, nicht von irgendeiner Staatlichkeit? Was ist da mit unserer, ich sag mal, kritischen Öffentlichkeit passiert, dass sie eine solche Diskussion miteinander führt, wo der eine auf den anderen mit dem Finger zeigt und ihn nicht zum Widerspruch ermuntert, sondern den Widerspruch eigentlich verbieten möchte?
Aber das ist eine schreckliche Fehlentwicklung und wir müssen dagegen wirken. Kunst muss und Journalismus muss dagegen wirken. Wenn wir diese Vielfalt, und jetzt vielleicht zurück zu meinem Freund Udo Lindenberg, mein Integrationshelfer sozusagen, ich bin ein stolzer Bürger seiner bunten Republik Deutschland. Hey, bunte Republik Deutschland! Und wenn wir diese bunte Republik, diese Vielfalt, diese Farbigkeit auch auf Europa entsprechend ausdehnen müssen, dann müssen wir alles begegnen, was dagegen wirkt. Wir müssen da wirklich diskutieren. Und da ist ein Satz wird übrig bleiben von Frau Dr. Merkel. Alternativlos. Und ich halte, das ist eben für falsch zu sagen, was aus der Kanzleramt kommt oder käme, zu welchem Thema auch immer. Es wäre alternativlos. Das Einzige, was in der freien Gesellschaft alternativlos ist, das ist der Diskurs, wenn du so willst, die intellektuelle Streit über die Alternativen. Und das war mein Fluchtgrund und es ist immer noch für mich als Freidenker, als Künstler, als Rockmusiker, der sagt, okay, mit Musik können wir verbinden und wir können über die Alternativen diskutieren und streiten und dann entsteht die beste Lösung, was eine zukunftsgerechte, vor allem generationsgerechte Zukunft ist, wo wir wirklich aufrichtig vor unseren Kindern uns hinstellen können, ja, wir überlassen euch ein Land eines Tages mit der Zukunftsplan.
Waren wir laut genug, als Angela Merkel das mit der Alternativlosigkeit und später ja auch mit den Diskussionsorgien, du erinnerst, jetzt bloß keine Wiederöffnungsdiskussionsorgien, das war ja ein Denken in dieselbe Richtung. Waren wir, ich sag jetzt Medien, Musik, Kultur, laut genug im Widerspruch?
Nein, wir waren nicht laut genug. Definitiv nicht. Weil gerade in dieser Krisenzeit, es müsste noch viel lauter und noch viel intensiver über die Alternativen diskutiert werden. Vor allem, wir haben jetzt gesehen unter diesem Vergrößerungsglas, also was alles in den letzten 15, 16, 20 Jahren eben nicht zukunftsgerecht und nicht generationsgerecht gelöst worden ist. Und das müssen wir jetzt anpacken. Und wir sehen auch, dass es sehr viel von der alten Strukturen jetzt also mit Steuergeldern von unseren Enkelkindern gerettet wird. Das ist nicht generationsgerecht, das ist nicht zukunftsorientiert. Wir müssen wieder ein Land der Dichter und Denker, also wir sind ein Land der geistigen Eigentum. Also wir sind ein Land, der eigentlich völlig rohstoffarm ist und lange nicht mehr in der Lage ist, ein Gebrauchsgut, ein Adidas-Fußball für einen Preis herzustellen, wofür wir selber bereit waren, das zu konsumieren. Also wovon leben wir? Wir leben von Patente, von geistiges Eigentum, dass wir überall auf der Welt ein Werk bauen können, was Wunderbares herstellt. Und wenn wir jetzt das geistiges Eigentum angreifen, die Substanz dieses Landes, und das genau das geschieht jetzt, dann haben wir ein Riesenproblem für die nächste Generation. Und es geht nicht um uns etablierte Künstler, es geht um die heute 25-Jährigen. Der nächste geistige Reichtum.
Ist diese Gesellschaft im Moment in einem guten Zustand, was die Freiheit und den Wert der Freiheit, du hast die Soulmates angesprochen, eine Wertegemeinschaft, Freiheit ist dein Lebensthema. Ist die Freiheit ein Gut, das im Moment in guten Händen ist?
Ich glaube, dass diese Freiheit, was in einem westlichen Europa, also westlich von der ehemaligen Eisenhower Vorhang, seit 45 Jahren früher existiert als in der östlichen Seite von der Eisenhower Vorhang. Es sind jetzt Generationen unterwegs, die diese Freiheit eigentlich geschenkt gekriegt haben, also geerbt haben. Und es sind jetzt Generationen, die das eigentlich für selbstverständlich halten. Östlich von der ehemaligen Eisenhower Vorhang sind noch sehr viele Entscheidungsträger und Opinion Leader, die diese Freiheit selbst erkämpft haben. Das ist eine selbst erkämpfte Freiheit. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir das miteinander vereinen müssen. Diese Freiheit, die für zu viele schon zu selbstverständlich geworden ist, das kommt nicht durch den Wasserhahn. Das müssen wir täglich wieder aufs Neue erkämpfen. Dass diese Freiheit auch für immer in Stein gemeißelt ist. Nicht nur für uns in Deutschland, sondern ein gesamtes Europa. Also das müssen wir einfach mal, diese Gleichberechtigung der kleineren und der großen Nationen. Und dass diese ganz schreckliche Fehlentwicklung sind in der EU, zum Beispiel dass England weg ist. Das ist schrecklich, das ist schlecht.
Aber ich habe mit Leslie Mandoki natürlich noch weiter gesprochen. Nicht nur über den Brexit und ein vielleicht doch auseinanderbrechendes Europa, sondern auch über die Bedeutung von Musik. Früher und heute. Wie schaut ein Mann, der als Jugendlicher mit Jethro Tull aufgewachsen ist, heute auf YouTube, iTunes und Spotify?
Es geht um Songs, nur noch um Tracks. Aber bei Streaming hast du nur noch die Songs. Also und nur noch um die ersten 30 Sekunden, die überhaupt Beachtung finden in den Charts und entsprechend auch in der Abrechnung. Ergo Kunst verkümmert zu dieser Oberfläche, weil das ist immer nur der Hit. So entsteht nicht ein Jethro Tull, also da entstehen nicht die neuen Bands, die dann eines Tages wegen ihrer Relevanz, ihrer gesellschaftlichen politischen Relevanz Stadion füllen. Deshalb müssen wir dazu uns bekennen als Old Rebels, dass wir das Album als Kunstform eine gesamte Botschaft darüber bringen können.
Und ich habe mit ihm auch über die aktuelle deutsche Politik gesprochen. Wen wünscht sich beispielsweise einer wie Leslie Mandoki für das Bundeskanzleramt?
Sagen wir es mal, eindeutig bin ich dafür, dass ein Versöhner das Kanzleramt übernimmt, der die Alternativen einbindet, also der Diskurs fördert, wo alle integriert sind, wo so alle sich zu Hause für unterschiedliche Meinungen eine gemeinsame, kraftvolle Vorwärtsbewegung. Was wir brauchen, ist eine Vorwärtsbewegung.
Er hat dann sogar auch noch einen Namen genannt, wen er sich konkret fürs Kanzleramt wünscht. Wenn Sie das gesamte Gespräch interessiert, was ich sehr hoffe und Sie dazu nur ermuntern kann, dann lade ich Sie doch einfach herzlich ein am kommenden Samstag zu einem Morning Briefing Spezial mit Leslie Mandoki auf thepioneer.de oder in unserer neuen Apple und Google Podcast App.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da naht die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes und mit ihr steigt das Risiko von Cyberangriffen. Die Sicherheitsbehörden jedenfalls sind alarmiert und mein Kollege Gordon Ripinski ist es auch. Stimmt doch, Gordon, oder?
Guten Morgen, Gabor. Na, zumindest ist es eindeutig besorgniserregend, was wir da lesen konnten. Uns liegt ein interner Bericht aus dem Bundesinnenministerium vor. Der ist druckfrisch von dieser Woche und er warnt eindringlich vor den Gefahren, die von russischen Stellen besonders ausgehen, gerade im Bundestagswahlkampf. Es geht dabei um Hackerattacken und besonders Parteien und Stiftungen sollen ins Visier geraten.
Aber was genau meinst du damit? Was wollen diese Hacker die Angreifer erreichen oder gar erbeuten?
Ja, es geht da vor allem um Passwörter oder um Zugänge zu E-Mail-Konten oder auch zu Social-Media-Profilen. Und das dort erbeutete Material, das kann dann für politische Zwecke genutzt werden.
Aber wie genau stelle ich mir das vor?
Ja, auch da ist der Bericht ziemlich aufschlussreich und auch sehr präzise. Es geht nämlich gar nicht mehr so sehr darum, über Fake-News-Seiten zu spielen. So kennen wir das aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Aber die Informationen, die falschen oder auch die kompromittierenden Informationen, die sollen jetzt direkt an Journalisten weitergereicht werden. Und durch sie hindurch will man wirken. Also da steht dann am Ende vielleicht Süddeutsche Zeitung drauf oder Bild, aber es ist Putin drin. Das zumindest ist der Plan der Hacker.
Also, das heißt für uns lieber alles dreimal checken, richtig?
Ja, exakt. Ich lese diese internen Unterlagen nämlich auch für uns Journalisten als großes Warnschild. Denn nicht die Geheimdienste werden uns retten, sondern wir selbst müssen das tun. Wenn du so willst, wir müssen unsere Berufsehre verteidigen. Wir müssen in diesem Bundestagswahlkampf besonders wachsam sein.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da stellt sich die Frage, ob mit dem allmählichen Abklingen der Pandemie nur die Flugzeuge wieder nach oben steigen oder vielleicht doch auch die Aktien aus dem Fliegereigeschäft. Die Stimmung der Aktionäre schildert uns unsere Börsenexpertin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hallo, Gabor.
Präsident Joe Biden, Sophie, hat ja mit Ursula von der Leyen die alte Fehde zwischen dem europäischen Flugzeugbauer Airbus und dessen amerikanischen Konkurrenten Boeing jetzt beigelegt. Vorerst jedenfalls. Was haben die beiden Politiker genau beschlossen und wie, Sophie, reagiert die Wall Street darauf?
Also sie haben vereinbart, die Zölle aus Trump-Zeiten um weitere 5 Jahre auszusetzen. Und der Zitat von der Leyen, das sei ein Durchbruch gewesen und ein neues Kapitel in unserer Beziehung. Damit sind die während der Präsidentschaft von Donald Trump verhängten Handelszölle im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Airbus und Boeing aufgehoben. Die Anleger sind natürlich erleichtert. Das ist ein Schritt, ein erster in die richtige Richtung, auch wenn immer noch vieles sehr angespannt ist. Zum Beispiel die 10%igen Zölle auf Aluminium und die 25% auf Stahl. Importe sind immer noch da und Biden gilt schon eher noch als protektionistisch, also das mal für den Hinterkopf, also das wird noch eine Zeit lang dauern. Aber die Boeing-Aktien sind gestiegen gestern, die in Paris notierten Airbus-Aktien wurden ebenfalls höher gehandelt. Also da gibt es auf jeden Fall Erleichterungen bei den Anlegern.
Dann werfen wir doch noch einen Blick auf die deutsche Lufthansa. Deren Chef Carsten Spohr hat jetzt verkündet, das Unternehmen wechsle vom Krisen- in den Transformationsmodus. Was, Sophie, heißt das und was sagen die Anleger dazu?
Sie wollen unabhängig werden vom Bund und von Steuergeldern, heißt das konkret. Viel Luft haben sie eigentlich nicht, um sich daraus zu winden. Und die Beteiligung des Bunds war ja auch sehr hilfreich lange Zeit. Aber sie wollen die Pandemie jetzt eben hinter sich lassen und ans Rekordjahr 2017 anschließen. In 2017 hatte die Lufthansa eine bereinigte operative Marge von 8,4% und eine bereinigte Kapitalrendite von 11,6% erzielt. Sie planen konkret eine Kapitalerhöhung zum Beispiel, um diese Transformation zu vollziehen. Sie wollen Kosten streichen, weiterhin bis 2024 im Vergleich zu 2019 etwa 3,5 Milliarden Euro. Die Lufthansa-Aktie verlor gestern und fiel unter die 200-Tage-Linie von etwa 10,56 Euro. Bei der Riesenkapitalerhöhung, die jetzt geplant ist, ist natürlich jetzt das Investorenvertrauen in die Zukunft der Airline gefragt und die sind offenbar zurückhaltend damit.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Bundesregierung Elektro predigt, aber Verbrenner fährt, bis auf eine Ausnahme gilt, außen grün und innen jede Menge CO2. Die Zielmarke der Bundesregierung ist ja, dass bis zum Jahr 2030, also 9 Jahren, schon möglichst viele Menschen in Deutschland auf CO2-neutrale Mobilität umsteigen. Bis zu 10 Millionen Elektrofahrzeuge sollen dann auf deutschen Straßen unterwegs sein. Soweit die Theorie. Und hier die Praxis. Aktuell hat laut einer Antwort der Regierung auf eine kleine Anfrage der FDP nur die Umweltministerin Svenja Schulze ein Elektroauto im Fuhrpark. Ein Auto der Marke Mercedes. Und die ganzen anderen Minister fahren offenbar ausschließlich Verbrenner. Am meisten pustet der Dienstwagen der Landwirtschaftsministerin in die Luft. Julia Klöckner fährt im verlängerten Audi A8 Diesel, der pro Kilometer 191 Gramm CO2 ausstößt. Und auch Verkehrsminister Andi Scheuer fährt nicht das, was man von ihm doch erwarten sollte. Er benutzt einen Verbrenner von BMW. Und das, obwohl er auf dem ministeriumseigenen YouTube-Kanal so wahnsinnig schlau über die Elektromobilität spricht. Aber wahrscheinlich meint er nicht sich, sondern sie und mich.
Treiber für klimafreundliche, innovative Mobilität sind unsere Klimaziele. Sie kennen diese und wissen, wie anspruchsvoll und ambitioniert sie sind. Um sie zu erreichen, verfolgen wir einen Ansatz, der alle technologischen Hebel in Bewegung setzt, von der Elektromobilität mit Batterie sowie Wasserstoff- und Brennstoffzelle bis hin zu erneuerbaren Kraftstoffen.
Fazit: Es geht der glorreichen CO2-freien Zukunft entgegen und zwar mit Vollgas und mit Benzin. Vorbilder sehen anders aus.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln eine wirklich großartige Idee hat, wie wir die finanziellen Belastungen der Pandemie allesamt bewältigen können. Denn da kommt ganz schön was auf uns zu, viele Milliarden Schulden, Sie kennen das, das muss abgefedert werden, wahrscheinlich mittelfristig mit einer breitflächigen Steuererhöhung. Aber das genau könnte man vermeiden, sagen die Kölner Ökonomen, die dem Arbeitgeberverband sehr, sehr nahestehen. Ihr Rezept ist ganz einfach, so einfach, dass man fast schon selbst hätte drauf kommen können. Einfach mehr arbeiten und weniger Urlaub machen. Vom Jahresurlaub sollen, gemäß dem jetzt vorgelegten Gutachten, 1,5 Wochen für das gesamtwirtschaftliche Wohl abgeknapst werden. Wer die zusätzlich produzierten Autos und Kühlschränke dann kauft, das werden wir sehen. Und ob die öffentlich Bediensteten durch mehr Arbeit auch tatsächlich mehr Wohlstand oder vielleicht doch nur wieder mehr Bürokratie schaffen, bleibt abzuwarten. Die Wirtschaft, sprich die Arbeitgeber jedenfalls, wird es freuen. Ganz besonders sicherlich die heimische Tourismusindustrie. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match. Ich wünsche Ihnen einen ungekürzten Jahresurlaub jetzt erst recht und einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Despite the heat, it will be alright. Babe, don't you know it's a pity?